Schlag doch mit mir auf die Apostelgeschichte von Lukas, Kapitel 2. Wir haben eine Predigtreihe durch die Apostelgeschichte begonnen letzte Woche und heute sind wir praktischerweise in Kapitel 2 angekommen. Apostelgeschichte 2 und wir lesen die ersten 13 Verse, den Bericht vom Pfingstwunder. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist, und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter. Und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Amen. Wir sind letzte Woche in der Apostelgeschichte gestartet. Wir haben gesehen, es geht los mit dem Auftrag von Jesus, vom Auferstandenen, bleibt in der Stadt, bis ihr Kraft aus der Höhe empfangt. Wir haben gesehen, es gibt einen Auftrag, ihr sollt meine Zeugen sein und eine einzige notwendige Voraussetzung, die Jesus nennt, nämlich, ihr empfangt Kraft aus der Höhe, das braucht ihr. Mit anderen Worten, dieses Buch, das den Titel trägt, Taten der Apostel, beginnt mit der Erkenntnis, dass die Apostel nicht imstande sind, den Auftrag auszuführen, den Jesus für sie hat. Es sei denn, das, was er ankündigt, kommt. Also es kommt mit dieser, geht los mit dieser ernüchternden Erkenntnis. So wie ihr hier seid, könnt ihr diesen Auftrag, ich habe einen Auftrag für euch und ihr könnt ihn nicht ausführen. Darum wartet, darum empfangt. Und ich habe das eingangs ja schon gesagt, es ist, wenn wir darüber nachdenken, absurd. Wenn wir als Christen manchmal so tun, als hätten wir mit dem Heiligen Geist nicht so viel zu tun. Ja, den gibt's. Charismatikern wird immer vorgeworfen, sie würden so viel über den Heiligen Geist reden und da kommt auch Jesus zu kurz und so. Und ich habe so oft erlebt, dass Leute hier zu uns kamen oder anderswo treffen und sagen, ja, ich bin seit 30 Jahren Christ, aber vom Heiligen Geist wusste ich immer nur, dass der die dritte Person von der Dreieinigkeit ist. Und sonst hatte das keinen Bezug zu meinem Leben. Ich sage, wie können wir so leben, als wäre der Heilige Geist nur ein Thema für ein paar Spezialisten, für ein paar abgefahrene Pfingstler oder so, als kämen wir auch ganz gut ohne zurecht. Vor dem Hintergrund ist absurd, wenn meine Selbstsicherheit, ja, ich kriege das schon ganz gut hin, oder auch meine Angst vor Kontrollverlust, was passiert denn, wenn ich den Heiligen Geist einlade, was macht der dann? Oder meine Unsicherheit gegenüber dem Unbekannten oder negative Erfahrungen, die ich irgendwo gemacht habe oder Enttäuschungen, wo eben keine Erfahrungen waren. Wenn diese Dinge stärker sind als das Gefühl, als die Erkenntnis, das Bewusstsein, dass wir aufgeschmissen sind. Dass wir aufgeschmissen sind ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Weil ich sagen würde, diese Angst vor Kontrollverlust, wenn man es so nennen will, ist ja nicht ganz unbegründet. Wenn die 12, die hier versammelt sind, mit den anderen, 120 Leute etwa, ja, gut doppelt so viel wie wir heute, Wenn die sich vorher überlegt hätten, was wird dann wohl passieren? Ich glaube, niemand hätte dieses Szenario hier entworfen. Wenn wir uns überlegen würden, wie gründen wir eine Weltkirche, eine neue Weltreligion? Vielleicht gäbe es eine Gründungssitzung, wo man erstmal eine Satzung verabschiedet, oder wenn man ein bisschen entspannter ist, vielleicht auch einfach ein lockeres Treffen zum Kennenlernen. Und da reden wir, jeder erzählt mal so, was er sich so vorstellt. Und der Heilige Geist kommt und es ist ganz anders. So wie sich das, glaube ich, kein Mensch ausgedacht hätte. Der Heilige Geist kommt zum Zug und es wird ganz anders. Und es ist dann doch ein Treffen zum Kennenlernen. Aber ganz anders. Sie lernen den Heiligen Geist kennen. Und wir lernen ihn mitkennen und wir stellen fest. Ich habe 5 Punkte, aber keine Angst. Es ist erstens der Heilige Geist mit dir. Zweitens der Geist in dir. Drittens der Geist durch dich. Viertens sehen wir dann, wir sind eins im Geist. Und fünftens ist es ein Geist, der provoziert. Ja? Also der Geist mit dir. Was hat Jesus gesagt vor der Kreuzigung, vor der Auferstehung, vor Pfingsten? Er hat gesagt, es ist nicht so schlimm, wenn ich weggehe, denn immerhin kommt ja der Trostpreis. Nein. Gesagt, es ist gut für euch, wenn ich weggehe, denn sonst kommt der Tröster, der Beistand nicht zu euch. Er sagt, ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück. Kurz vor der Himmelfahrt sagt er, ich bin jeden Tag bei euch. Und dann verschwindet er vor ihren Augen. Ja, Jesus, wie verstehen wir das? Und jetzt sendet Jesus den Heiligen Geist zu seinen Jüngern. Und im Heiligen Geist ist Jesus selbst gegenwärtig. Jesus, du bist hier bei uns. Ja, wie ist er bei uns? Ich dachte, er ist zur Rechten des Vaters. Er ist bei uns durch den Heiligen Geist. Und immer der Heilige Geist selbst ist Gott, der zu uns kommt. Und das müssen wir als erstes wahrnehmen. Und vielleicht ist das schon lange klar, wenn ihr das mit der dritten Person der Dreieinigkeit wenigstens wusstet. Aber ich möchte es betonen, an Pfingsten kommt nicht irgendetwas. Es kommt nicht eine Kraft, es kommt nicht ein Erlebnis, sondern es kommt jemand, Gott, der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit. Und es ist eigenartig in der Grammatik. Ich habe nochmal das ein bisschen erforscht. In Vers 3 lesen wir, es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Also dritte Person, Plural, Mehrzahl, ja, sind mehrere, 120 etwa. Und dann geht es weiter, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Man sagt, warum er? Oder es, also man kann sich da über das Geschlecht dann streiten im Griechischen, aber Singular. Manche Übersetzungen machen dann draus, und von denen jeweils eine sozusagen setzt sich dann auf je einen. Das kann man vielleicht machen, aber ich sehe hier was anderes. Ja, es kommen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzt sich auf einen jeden von ihnen. Er kommt, der Heilige Geist, Gott selbst kommt. Gott selbst ist gegenwärtig. Und es kommt eine Person, das sehen wir dann im nächsten Vers. Sie fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also hier ist nicht einfach irgendwas, was über sie schwappt, sondern Gott ist da, der gibt, der austeilt. So wie es dann später bei Paulus lesen, wo er die Gaben des Geistes nennt und sagt, so teilt derselbe Geist einem jeden zu, wie er will. Das ist eine Person, die die Pläne hat, die Absichten hat. Wir dürfen übrigens den Geist dann bitten, dass er gibt. Wir dürfen auch bitten, die und die Gabe schenkt mir doch. Und er ist dann immer noch souverän, wie er verteilt. Aber hier ist eine Person am Werk. Und später auch in der Apostelgeschichte sagt Petrus zum Beispiel zu Ananias und Sapphira, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Das ist eine, ja, Gott ist da. Übrigens dann im nächsten Vers, ihr habt Gott belogen. Er sagt nicht, du hast den Wind belogen oder du hast, keine Ahnung, irgendeine Kraft, du hast die Elektrizität belogen, das geht nicht. Aber eine Person kann man belügen. Und Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist und so weiter. Also Gott als Person ist hier, in der Kraft des, ja, in der Person des Heiligen Geistes. Und er kommt mit Kraft, das ist was anderes. Da reden wir gleich noch drüber. Also, dasselbe teilt der Geist zu, wie er will. Eben, er kommt mit Kraft. Nicht, er ist nicht Kraft, sondern er kommt mit Kraft, er bringt Kraft. Und er will nicht, dass unser Glaube kraftlos ist. dass wir aus eigener Energie, von der eigenen Substanz leben. Also ich habe diese Geschichte von Jesus gehört, das klingt gut. Da unterschreibe ich, da will ich dabei sein. Und was muss ich denn jetzt machen? Ja, es gibt bei Adrian Pless diese Geschichte, wo sich einer bekehrt und dann, ja, was jetzt? Ja, montags haben wir Posaunenchor, dienstags ist Hauskreis, mittwochs ist Mitarbeitertreffen, donnerstags ist Spieleabend, Freitag ist Gebetsstunde, Samstag ist Vorbereitungstreffen und sonntags Gottesdienst. Und er jauchzt und sagt, endlich frei. Also, was soll ich denn jetzt machen? Was macht man denn da? Du bist Christ, aha, was macht man denn da so? Das ist, wir bleiben nicht passiv, das sehen wir, aber nicht aus eigener Kraft. Nicht, dass wir jetzt die Bedingungen erfüllen müssen. Also wenn du beim Zeugen Jehovas bist, musst du so und so viele Stunden in der Woche auf der Straße stehen oder von Tür zu Tür gehen, damit du keinen Ärger kriegst. Aber das ist was, was du dann in eigener Kraft machst. Der Geist bringt Kraft. Also wir haben dieses Bild in dem Glaubensgrundkurs, im Farbwechsel von Wolfram Kopfermann. Gott schenkt uns mit dem Glauben sowas wie ein schönes, fahrtüchtiges Auto, was er uns vor die Tür stellt. Ja, Jesus ist der Motor. Und dann sagen wir, oh, tolles Auto, super, jetzt geht's los. Einer setzt sich vorne rein und drei stellen sich hinter das Auto und fangen an zu schieben. Und jetzt machen wir einen schönen Ausflug. Irgendwann merkst du, ziemlich schnell merkst du, dass wenn du zu Fuß gehen würdest, es irgendwie leichter wäre. Weil du das Prinzip nicht verstanden hast, weil du den Treibstoff nicht hast, weil du die Kraft des Heiligen Geistes nicht hast, der dich antreiben will. Man sagt, also wir wollen christliche Werte hochhalten oder sonst irgendwas, aber wir haben nicht die Kraft des Heiligen Geistes. Dann wird das eine sehr mühsame Angelegenheit. Ohne den Heiligen Geist, schreibt Wolfram, würde der Glaube zu einer Schinderei. Wir wären bald müde und ausgepumpt. Und das ist viele ausgepumpte, ausgebrannte Christen gibt und auch Leiter gibt. Das mag viele verschiedene Gründe haben, aber ein Grund könnte sein, dass da nicht die Kraft des Heiligen Geistes ist, sondern dass wir denken, wir müssen das jetzt machen. Wir kommen, ich kenne diese Angst als Prediger, da kommen viele Leute, die wollen jetzt alle was hören. Morgen ist Gottesdienst, ja, was habe ich denen denn schon zu sagen? Und so weiter. Und dann gucke ich auf mich. Ich muss jetzt hier irgendwas liefern, damit die nicht meckern oder so. Das ist ein Rezept für ein Burnout. Aber der Geist kommt mit Kraft. Und Amen, ja, und wir sehen diese Kraft. Und sie ist hier zu sehen und zu hören in dem Pfingstbericht. Es geschieht ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und es erschien in Zungen zerteilt wie von Feuer. Also Wind, Sturm, das ist fast ein Wortspiel, weil Ruach im Hebräischen und Pneuma im Griechischen, das Wort für den Heiligen Geist, bedeutet eigentlich Wind oder Windhauch oder auch Sturm. Das ist die Kraft, das ist nicht Luftmoleküle, die sich bewegen, sondern das ist die Kraft, die Dinge in Bewegung bringt. Das ist der Geist. Also hier wird nicht berichtet, dass die Türen geknallt haben, dass dem Petrus die Mütze vom Kopf geflogen ist oder so, aber sie machen eine Erfahrung wie von einem gewaltigen Wind, der durchs Haus fegt. Und bei Wind denken wir an Energie, wir denken vielleicht an Windräder oder an Segelschiffe oder auch an einen Orkan, der Bäume knickt, der Dächer abdeckt. Und Petrus sagt, der hier ja dabei war, er schreibt später in seinem zweiten Brief, wie die Bibel entstanden ist. Dass nicht Menschen aus ihrer eigenen Weisheit geschrieben haben, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Der Heilige Geist treibt an, wie ein Segelschiff antreibt oder eine Mühle oder etwas anderes. Und dann kommt der Heilige Geist mit Feuer. Feuerzungen, also kleine Flammen, die erscheinen. Wir lesen nicht, dass das nach verbrannten Haaren gerochen hätte, aber der Geist kommt mit seiner Leidenschaft. Er zündet ein Feuer an. Jesus sagt, ich bin gekommen, sich ein Feuer anzünde auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Und jetzt kommt der Geist mit diesem Feuer. Und wir sehen dann, wie es sie dann auf die Straße treibt. Und ich musste an Jeremia denken. Jeremia 20 heißt es, Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen als Prophet. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich nichts nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Also es musste raus sozusagen. Petrus sagt in 2 Kapiteln, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da ist ein Feuer, das brennt. Da ist nicht ein schlechtes Gewissen. Wir müssten doch eigentlich viel mehr. Ja, vielleicht hat das irgendjemand schon mal so gehört oder erlebt oder selber empfunden. Wir müssten doch eigentlich mal rausgehen. Sondern da ist ein Feuer, was brennt. Und was uns treibt, wenn du dich für eine bestimmte Ballsportart interessierst und vielleicht dann auch für bestimmte Nationen oder bestimmte Mannschaften, dann muss man dich nicht zwingen oder antreiben und sagen, du, es ist wirklich, ja, guck mal, es ist Samstag, eigentlich als guter Fußballfan solltest du jetzt Bundesliga gucken oder es ist irgendwie Endspiel, ich gebe keine Prognose ab, nein, eigentlich solltest du doch viel mehr mal gucken. Nein, du wirst alles stehen und liegen lassen, um dir das Elend anzugucken oder so. Also, das Feuer, das ist dieses innere Brennen. Das Feuer ist in der Bibel aber immer wieder auch ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Denkt an Mose, der vor diesem brennenden Dornbusch steht. Und Gott ist gegenwärtig. Und später sagt Gott, ich werde mit euch ziehen. In einer Feuersäule ist Gott selbst gegenwärtig. Und ich fand es faszinierend, wir haben von Feuer und Sturm gelesen. In Psalm 50 betet Asaf, Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Übrigens hier, wir sind in Jerusalem, in Zion. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein mächtiges Wetter, ein mächtiger Sturm. Gott kommt mit Sturm, er kommt mit Feuer. Und Johannes der Täufer sagt, als die Leute fragen, ob er vielleicht der Christus wäre, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Worfschaufel und er wird seine Tenne fegen und er wird den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Wie trennt man Spreu vom Weizen? Mit Wind, ja? Man wirft es in die Luft und der Wind trennt es. Das ist auch ein Gerichtszeichen hier drin. Wir werden nachher über die Provokation des Heiligen Geistes reden. Also Gott ist gegenwärtig in dem Sturm, in dem Feuer. Er kommt hier zu den Jüngern, zu den Glaubenden, die versammelt sind, und er kommt heute zu uns. Es kommt niemand anders als der lebendige Gott, der das Universum geschaffen hat. Er will zu dir kommen. Machst du dich bereit? Und er kommt, es ist der Geist, also mit dir, aber es ist auch der Geist in dir. Wir haben das eben schon gelesen, es erschienen Zungen, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Nicht auf die 12, nicht auf Petrus, nicht auf das Evangelisationsteam, weil die brauchen das, ja? Die Leute, die am Rudolfsplatz sind oder so. Nein, auf einen jeden von ihnen. Und wir merken heute nicht mehr, wie revolutionär das ist. Das ist gut, wenn wir im Alten Testament lesen. Wie war das im Alten Bund, im alten Israel? Dass die Leute hatten ihre Verbindung zu Gott durch Amtsträger. Durch einzelne Leute in Israel. Da waren Könige, Richter, Propheten. Und von denen wird berichtet, dass der Heilige Geist auf ihnen war oder mit ihnen war, solange sie diesen Job hatten. Saul wird dann seinen Job los und der Geist weicht von ihm. Also der einzelne Gläubige hatte keine direkte Verbindung zu Gott. Sondern er brauchte einen Mittler, jemand, der zwischen ihm und Gott stand. Und schon in der Zeit des Alten Bundes, beim Propheten Jeremia, von dem wir eben schon gehört haben, sagt Gott, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben, will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Ich gebe meinen Geist in euch. Das ist die Verheißung des neuen Bundes, der dann mit Jesus anbricht. Also Gott ändert für den neuen Bund nicht die Regeln, sondern er ändert die Leute, mit denen er den Bund schließt. Er ändert ihre Herzen. Er ändert unsere Herzen. Wir hören Gottes Gebot nicht mehr nur als was von außen kommt. Du solltest eigentlich wirklich mal. Sondern Gott pflanzt es in unser Herz. Wir tragen das Gesetz Gottes im Herzen und damit auch den Wunsch, es zu erfüllen. Wir können das dämpfen, wir können das wegdrücken. Aber das ist die Gabe des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Das ist die Verheißung des neuen Bundes. Und durch Joel sagt Gott, nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, eure Knechte, eure Mägde, geht es dann weiter. Also Gott ordnet neu. Das sind nicht mehr einzelne Gesalbte. Herr Samuel hat es vorhin gesagt. Das ist nicht Gott braucht nicht da den einen, der irgendwie die Vollmacht hat, sondern Gott bereitet sich ein geisterfülltes, geistbegabtes Volk. Und jeder, der dazugehört, jeden will Gott gebrauchen in dieser Welt. Er verändert uns. Er wohnt in jedem Einzelnen. Er verändert uns von innen nach außen. Er hilft uns im Gebet. Er lässt Frucht des Geistes in uns wachsen. Bei jedem. Also, wenn du hier bist, wenn du als Gotteskind hier bist, dann darfst du danken für diese Gabe. Und darfst dich ihm öffnen, sagen, lass diese Frucht in mir wachsen. Veränder meinen Charakter. Räume aus, was dir nicht gefällt. Ja, und es ist ein Prozess, der dann weitergeht. Das ist nicht einmal ein Schalter, der umgelegt ist. Leider oder Gott sei Dank, weiß ich nicht. Ja, wenn du hier bist und sagst, eigentlich kenne ich diesen Gott nur vom Hörensagen. Irgendwer hat mich hier mitgeschleppt oder so. Dann ist die Einladung, du darfst heute Kind Gottes werden. Jesus will dir heute seine ganze Liebe, sein ganzes Leben schenken. Und der Heilige Geist wird in dein Herz einziehen. Er wird in dir Wohnung nehmen und sprich uns nachher an. Wir haben nachher Zeit, wo wir zusammen auch reden, beten können, wo Jesus zu dir kommen will, in dein Herz. Also der Geist lebt in uns und dann ist es aber auch ein Geist, der durch uns geht, der durch uns wirkt. Es bleibt nicht innen. Es geht hier nicht um ein schönes geistliches Erlebnis allein, sondern der Heilige Geist drängt raus. Ihr werdet Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Das hatte Jesus angekündigt und das geht jetzt los. Das ist hier die Initialzündung an Pfingsten. Und Jesus hatte schon gesagt, das ist keine lokale Sache, sondern dieses Zeugnis, dieser Botschaft soll alle Völker erreichen, die Enden der Erde. Und wie passend, dass an diesem Pfingsten war ein Erntefest in Israel, eins von den drei großen Pilgerfesten, wo das Volk Gottes sich versammelt hat in Jerusalem. An diesem Pfingsttag waren Menschen aus allen Völkern unter dem Himmel, also aus der damals bekannten Welt auf jeden Fall, in Jerusalem versammelt. Das waren alles Juden, aber Juden aus mindestens 15 Ländern, die hier aufgezählt werden, und Juden, die die Landessprache übernommen hatten, die sich in die Kultur eingelebt hatten, die Parther und Elamiter hier, die kommen zum Beispiel aus dem heutigen Iran, und das waren Leute, die aus dem babylonischen Exil 600 Jahre früher gar nicht zurück nach Israel gekommen waren, sondern dort geblieben waren und weitergezogen und dort Teil der Kultur waren, aber immer noch Juden. Und jetzt hier Gott gefeiert haben in Jerusalem. Und sie hören jetzt von den großen Taten Gottes. Sie hören von Jesus. Durch ein Wunder, dass der Heilige Geist wirkt. Sie fangen alle an, in verschiedenen Sprachen zu reden. Und jeder hört sie in seiner Sprache. Ich weiß nicht, ob das sie alle gehört haben oder jeder hat einen gehört. Aber der da hinten, der spricht Elamitisch. Wie man sich das genau vorstellen muss. Es ist ein bisschen andere Szene hier als sonst, wenn wir von Sprachengebet hören oder lesen oder es erleben. Ja, wo wir normalerweise das erleben als eine Gebetssprache, die Gott uns schenkt für unsere Verbindung mit Gott. Das ist wunderbar und das will Gott dir heute schenken, wenn du dich danach sehnst. Hier hat das vor allem diese Außenwirkung. Sie sprechen in irgendeiner Sprache und einer sagt, Moment mal, woher kannst du Phrygisch? Und was erzählst du denn da von Jesus? Ich will mehr wissen. Wir hören immer wieder und es gibt immer wieder Berichte, dass Gott auch heute so handelt. Gehört von einem Pastor in England, der also nur Englisch sprach und der in Sprachen gebetet hat in seinem Gottesdienst. Und ein Iraner kam zu ihm, ein sehr gebildeter Muslim, der sagt, völlig verdattert, weil erst hast du Arabisch gesprochen, ganz akkurat, und hinterher hast du Ugaritisch gesprochen. Das ist also eine Sprache aus der Antike, die gibt's heute gar nicht mehr, nur bei Gelehrten. Was ist da los? Und wir konnten über Jesus reden und dieser Iraner hat sein Leben Jesus gegeben. Also wir waren mit Freunden in Mallorca und das war umgekehrt. Unsere Freundin war entmutigt und wir sind in den Gottesdienst gegangen auf Spanisch. Keiner von uns sprach Spanisch. Und sagt, ich brauche Ermutigung. Gott, rede doch zu mir. Und sie hat dann den größten Teil der Predigt verstanden. Also die war auf Spanisch. Ich habe Jesus und Alleluja verstanden. Und ihr Mann versteht genug Spanisch, dass er das bestätigen konnte, dass das, was sie gehört hatte, also dem entsprach, was gepredigt wurde. Also Gott reißt Sprachschranken nieder. Er tut das nicht immer auf diese wundersame Weise. Wenn Gott dich ruft in ein fernes Land, geh erstmal davon aus, dass du die Sprache lernen musst. Wenn er dir dann diesen Bonus schenkt, umso besser. Aber wie dem auch sei, der Geist macht es möglich, dass Menschen den Mund aufkriegen. Diese Jünger, die sich eben noch verkrochen hatten, hinter verschlossenen Türen saßen, Petrus, der es nicht gewagt hat, einer Magd zu sagen, dass er zu Jesus gehört, diese Leute sind jetzt nicht zu stoppen. Und für diese Leute gibt es jetzt keine Barrieren mehr. Jeder kann von Jesus hören, jeder kann erreicht werden, jeder kann zur Familie Gottes dazukommen. Und wie gesagt, auch wenn du heute Sprache lernst oder wir ein Seminar machen, andere Kulturen verstehen, der Heilige Geist kommt, die Kraft aus der Höhe kommt. Und Gott gibt dir nicht nur einen Auftrag, sondern er gibt dir die Ausrüstung. Deshalb hab doch keine Angst. Oh, wenn ich mich Jesus ganz ausliefer, dann schickt er mich noch irgendwo hin, wo ich das nicht auf die Reihe kriege. Nein, macht er nicht. Macht er nicht. Ja, er schickt dich in jedem Fall irgendwo hin, wo du es alleine nicht auf die Reihe kriegst. Das kann aber auch bei dir in der WG schon sein. Aber mit der Kraft des Heiligen Geistes wirst du es auf die Reihe kriegen. Wird es schwer werden? Ja. Wird es Opfer kosten? Auf jeden Fall. Wird es möglich sein, dass Gott durch dich das tut, was er tun will? 100%ige Sicherheit. Amen. Ja. Also, wenn ich es umdrehe, du hast den Heiligen Geist empfangen, wenn du zu Jesus gehörst. Was machst du jetzt damit? Es ist eigentlich absurd. Wir sagen, ja, wir haben diese Kraft empfangen und jetzt benutzen wir sie, ja, dass wir uns eben weiterentwickeln, dass wir unseren Charakter etwas verbessern, dass wir schöne Gebetssprache vielleicht haben für unsere stille Zeit oder beim Autofahren ist das praktisch, da kann man, muss man nicht denken, man kann einfach so beten und das war's. Denke ich, was hat Gott dir geschenkt? Was hat Gott dir geschenkt? So als wenn du vor deiner Haustür einen F-16 Kampfjet stehen hättest und dann sagst du, oh, das ist ja praktisch und fährst dann, zuckelst über die Landstraße ins nächste Dorf, um Brötchen zu holen damit. Ja, so in diesem Taximodus oder wie das heißt. Das kann man möglicherweise machen. Wahrscheinlich wird es hinterher keine Bäume mehr in deiner Nachbarschaft geben, aber egal. Aber dafür wurde das Ding nicht gebaut. Ja, erlaubt mir dieses militaristische Bild, aber du bleibst weit unter deinen Möglichkeiten, will ich damit sagen. Weiß nicht, was passiert, wenn du auf der B62 mit dem F-16 startest, aber könnt euch an Matthias wenden, der hat Flugschein. Also, was ich glaube, das Bild ist klar. Ja, der Heilige Geist ist da und der Heilige Geist kommt neu. Und er will dich erfüllen, er will dich zurüsten, er will dich befähigen, er will dich mutig machen, damit du ein Zeuge bist für Jesus. In Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde, sagt Jesus, also in deinem direkten Umfeld, wo du jetzt bist. Gerade eine Predigt gehört, wo jemand sagt, ja, ich will ja Gott dienen, aber wo soll ich denn hingehen, wo sind denn die Enden der Erde? Und er hat gesagt, ja, fang mal da an, wo du bist. Die Erde ist rund, wenn du einmal ganz rum bist, bist du direkt neben dir. bei deinem Nachbarn, bei deinem Familienmitglied, bei deinem Mitbewohner. Und dann zieht er weitere Kreise. Und dann sendet er dich in eine andere Kultur, dann sendet er dich in eine andere Stadt. Dann sendet er dich vielleicht in ein ganz anderes Land. Und ich habe es letztes Mal gesagt, es sind immer noch 3 Milliarden Menschen, die zu Volksgruppen gehören, wo es kein Zeugnis von Jesus gibt. Wo die Leute nicht verstockt sind und nicht hören wollen, sondern wo sie nicht hören können. Also da ist viel und Jesus will viele von uns senden. Ja, wir haben gehört, dass wir als Christen den Zehnten geben sollen. Weiß ich, Handzeichen, nein, machen wir nicht. Von unserem Geld ins Reich Gottes. Wir haben als Gemeinde auch von Anfang gesagt, wir geben unseren Zehnten für Gemeindegründung, für Missionen. Aber wie wäre das, wenn wir als Gemeinde unseren Zehnten gäben, dass wir 10% unserer Mitglieder senden zu unerreichten Volksgruppen? Könnt ihr mal abzählen, immer bis 10 oder so. Heute sind nicht so viele da, das machen wir ein andermal. Also der Geist gibt dir Kraft, um dich zu senden. Und wir sehen dann, wenn wir hier weiterlesen, in der Apostelgeschichte, der Heilige Geist will dich immer neu erfüllen. Ja, das kommt, Petrus wird, heißt es dann, voll Heiligen Geistes predigt er. Warum wird das nochmal gesagt? Weil der Geist ihn nochmal erfüllt hat. Und später schreibt Paulus, werdet voll Geistes, lasst euch immer neu vom Heiligen Geist erfüllen. Aber wenn du Christ bist, wenn du zu Jesus gehörst, ist die entscheidende Frage geklärt. Ja, du hast den Heiligen Geist, er lebt in dir. Aber dann ist die zweite Frage, nach hast du den Heiligen Geist? Die Frage lautet, hat der Heilige Geist dich? Hat der Heilige Geist dich? Bist du in, also ist er in deiner Hand, wie gesagt, so ein bisschen Sprachengebet ist mal ganz nett. Oder bist du in seiner Hand, dass er mit dir tun kann, was er für richtig hält? Das ist eine Frage von Vertrauen. Liefere ich mich ihm aus? Denn darauf wartet er, darauf, ja, danach sucht er. Er überwältigt dich nicht. Er zwingt dich nicht. Wir haben oft gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Also er wird nicht jetzt hier gleich in irgendjemand fahren und er läuft auf, steht auf und latscht zur Tür raus und weiß gar nicht, wie ihm geschieht, wie ferngesteuert. Sondern er fragt dich. Ja, bist du bereit, dass ich dich sende? Und du kannst Nein sagen. Keine Empfehlung, aber du kannst Nein sagen. Und das Schreckliche ist, irgendwann wird er dich dann in Ruhe lassen. Er wird noch ein paar Mal anklopfen, aber irgendwann wird er sagen, okay. Von einem Prediger gehört, den Gott in irgendeine unmögliche Situation geschickt hat und hat gefragt, Gott, warum schickst du ausgerechnet mich? Und Gott sagt, ja, du bist der Fünfte, den ich frage. Die anderen wollten nicht. Und es ist, vielleicht hat der Heilige Geist dir schon vor Jahren etwas gezeigt, einen Auftrag, eine Mission. Und du hast sie weggedrückt, du hast Nein gesagt. Ich habe gesagt, irgendwann lässt er dich in Ruhe, aber er ist ein Gott der zweiten und dritten und vierten Chance. Deshalb kann es sein, dass der Heilige Geist jetzt anklopft und jetzt sagt, Moment mal, da war doch was. Als du jung warst, wolltest du in die Mission oder du wusstest, dass Jesus will, dass du in die Mission gehst. Und du bist nicht gegangen. Dann kamen Kinder, dann musste das Hausgeld bezahlt werden und so weiter. Und jetzt sind die Kinder aus dem Haus. Was ist denn jetzt? Vielleicht hast du jetzt ja neue Möglichkeiten. Hat der Heilige Geist dich? Er fragt dich, gibst du mir Raum? Darf ich dich gebrauchen? Darf ich durch dich andere Menschen berühren? Erlaubst du mir, dich zu führen, wohin es auch geht? Wir haben neulich dieses Bild von Matthias gehört. Ja, setzt du die Segel? Bist du bereit? Es ist gut, hier mit Ja zu antworten. Der Heilige Geist kommt, der Heilige Geist in dir, durch dich. Und wir sehen dann, das noch kurz, wir sind eins im Geist. Wir haben diesen Pfingstgottesdienst begonnen mit diesem Lied, Vater, mach uns eins, war nicht abgesprochen. Aber das ist das, was der Geist wirkt. Hier sind Festpilger aus allen Nationen unter dem Himmel in Jerusalem zusammen. Und die sind alle Juden, aber sie kommen eben aus den unterschiedlichsten Ländern und Kulturen. Und manche haben noch nicht mal eine jüdische Abstammung. Judengenossen hier bei Luther sind Proselyten, also Heiden, die dann zum Judentum übergetreten sind. Und die haben nicht viel miteinander gemeinsam. Also ich war selbst noch nicht in Jerusalem, warte noch auf einen Sponsor, aber Sie kennen die Bilder von christlichen Pilgern in Jerusalem, gerade so um Ostern rum. Das ist so eine ähnliche Truppe. Da hast du brasilianische Pfingstler, dann kommt da ein Trupp philippinische Katholiken, ein paar georgisch-orthodoxe Priester. Und du merkst, sie haben nicht viel miteinander gemeinsam. Und irgendwie, ja, suchen sie alle Jesus. Aber sie sind so unterschiedlich, wie sie nur sein können. In jeder anderen Hinsicht. Und so ist das hier. Und dann kommen die Apostel, und denen merkt man an ihrem breiten Akzent an, dass sie aus der tiefsten Provinz von Galiläa kommen, was also nicht gerade die intellektuelle oder theologische Elite damals war in der Sicht der Leute. Also da kommt irgendein Bienenzüchter aus dem Breisgau in Berlin im Regierungsviertel an und will im breitesten Alemannisch da von Jesus erzählen. Also wer ist das? Ja? Wo kommt der her? Da sind viele Grenzen, da sind viele Mauern, die Menschen trennen. Aber der Heilige Geist tut das Wunder. Der Heilige Geist tut das Wunder. So wie Gott in Babel damals die Sprachen verwirrt hat und sie zerstreut hat, so kehrt der Heilige Geist es jetzt um. Und diese unterschiedlichen Menschen verstehen einander. Und dann bilden sie eine Gemeinde miteinander, ein neues Volk, was sich nicht mehr darüber definiert, dass sie Pamphylier oder Phrygier oder sonst irgendwas sind, sondern die einfach Jesus-Leute sind. Über alle Grenzen von Klasse und Rasse und Geschlecht und Bildungsstand und sonst was hinweg. Die Gläubigen aber waren ein Herz und eine Seele. Diese Konflikte brechen dann später auch wieder auf zwischen den Griechen und den Juden und so, Apostelgeschichte 6 werden wir sehen. Aber auch da wirkt der Heilige Geist wieder und schafft wieder neu die Verbindung. Also der Heilige Geist überwindet Mauern, er macht uns eins. Und vielleicht merkst du, dass du an Mauern festhältst in deinem Herzen gegenüber anderen Menschen, anderen Konfessionen oder anderen Völkern oder dem anderen Geschlecht oder was es auch ist. Und dann ist die Frage wieder, lässt du den Heiligen Geist da hinein? Lässt du den Heiligen Geist das aufweichen, wie so ein Damm aufgeweicht wird und irgendwann weggespült wird? Noch ein letztes. Wie reagieren die Leute hier in Jerusalem? Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zum anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll bis oben hin von süßem Wein. Also, der Heilige Geist baut Barrieren ab, er gibt den Boten Worte, er gibt den Hörern offene Ohren, sie hören die Botschaft und dann müsste ja alles klar sein. Und das ist es nicht. Es gibt die Situation natürlich, dass Menschen die Botschaft von Jesus ablehnen, bevor sie sie eigentlich richtig gehört haben, bevor sie sie verstanden haben. Sagen, ach, du willst mir deine Kirche andrehen oder du willst irgendwie nur mein Geld oder haben irgendwelche Vorurteile gegen den Glauben und du kommst gar nicht ran sozusagen mit dem Evangelium. Das ist tragisch und da versuchen wir und in der Kraft des Heiligen Geistes so weit zu kommen, dass sie überhaupt mal verstanden haben, worum es geht. Das ist ja das Elend in unserem Land, dass die meisten Leute glauben, sie wüssten, was Christentum ist, was Christsein heißt. Und sie haben keine Ahnung, wenn du dann mal ein bisschen nachfragst. Und manchmal sieht es in den Gemeinden gar nicht so viel besser aus. Aber manchmal lehnen Menschen die Botschaft auch ab, nachdem oder sogar weil sie sie verstanden haben. Ja, hast du das auch schon erlebt? Das ging Jesaja übrigens schon so, das ging auch Jeremia so, eigentlich seinen ganzen Dienst lang. Das war bei Jesus und den Aposteln nicht anders. Und das zieht sich auch als roter Faden durch die Apostelgeschichte. Es gibt immer zwei Reaktionen, mindestens. Ja, da sind Leute, die es annehmen, die mit Freuden die Botschaft aufnehmen. Und da gibt es die, die sagen, die Witze machen oder die sagen, ich habe was Besseres zu tun oder einfach dicht machen. Weil sie genau verstanden haben, worum es geht. Weil sie genau verstehen, wenn dieser Jesus mich zu fassen kriegt, dann wird sich mein Leben verändern. Und das will ich nicht. Also das Problem ist nicht einfach nur Unwissenheit. Ja, sondern wir haben rebellische Herzen. Und es ist ein Wunder, es ist das Wirken des Heiligen Geistes, wenn er das knackt, wenn er da durchdringt und wir bereit werden zu empfangen. Und das soll nicht heißen, dass es uns egal sein soll, ob Leute, wie Leute reagieren, ob sie reagieren, sagen, ach ja, wenn du jemandem von Jesus erzählst und der sich hinterher über dich aufregt, vielleicht hast du es auch falsch angestellt. Sag nicht einfach, sein Herz ist eben verstockt. Aber lass dich nicht entmutigen, wenn es Widerstand gibt. Lass dich nicht entmutigen, wenn Leute es nicht hören wollen. Das wird immer so sein. Das wird immer geschehen. Du weißt nie, wer das ist. Ein Paulus, Saulus, stand bei der Steinigung von Stephanus und hatte Gefallen an seinem Tode. Und wenn du die Apostel gefragt hättest, ja, wer hier, der hier noch versammelt ist, wird vielleicht mal Jesus kennenlernen, hätten sie gesagt, also der da schon mal nicht. Und wir wissen, was aus Saulus Paulus geworden ist. Also wir schreiben keine Menschen ab, aber wir wundern uns nicht, wenn sie uns abschreiben, wenn sie unsere Botschaft abschreiben. Dann hören wir deshalb nicht auf, von Jesus zu erzählen. Jesus ist es so gegangen, der Knecht steht nicht über dem Meister. Und sein Geist lebt in uns. Er macht uns fähig. Er macht uns fähig, auch die zu segnen, die uns ablehnen, die unsere Botschaft ablehnen. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Er kommt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Er kommt mit der Gegenwart Gottes. Er kommt mit dem Heiligen Geist, der in uns lebt, der unser Herz verändert, der durch uns hindurch drängt zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und er will uns heute neu erfüllen. Er will uns heute neu berühren. Er will uns einladen, dass wir heute sagen, ja, ich bin bereit. Ich lasse dich nicht nur rein, ich lasse dich auch wieder raus. Ich lasse mich von dir leiten, wohin du mich auch sendest. Ich gebe dir einen Blankoscheck, eine Blankovollmacht. Er wird dir nicht erst einen Plan für deine nächsten 40 Jahre geben, schriftlich. Und dann kannst du noch Unzutreffendes streichen oder so. Sondern er will eine Blankovollmacht von dir. Dass du sagst, hier bin ich. Und das ist das Beste, was dir geschehen kann. Wenn er ans Steuer kommt. Nochmal, wenn die F-16 da steht und die du aussuchen kannst, wer fliegt die jetzt? Ich oder der höchst dekorierte Pilot der US Air Force? Dann würde ich den ans Steuer lassen, der sich damit auskennt. Wir wollen jetzt Zeit haben vor Gott. Unser Team kommt nach vorne und wir sind einfach in der Anbetung, im Lobpreis vor Gott. Und ich lade dich ein, einfach Jesus die Ehre zu geben in deinen Liedern, in deinen Gebeten. Aber vielleicht möchtest du eine Antwort geben. Vielleicht sagst du, Jesus, hier bin ich. Heiliger Geist, hier bin ich. Und dann kannst du einfach am Platz dir die Zeit nehmen, kannst dich hinsetzen, hinknien, hinstellen, hinlegen und mit ihm reden. Oder ich lade dich auch an, vielleicht möchtest du Schritte gehen, ganz bewusst, äußerlich auch. Dann komm doch hier nach vorne vor die Bühne, während der einfach im Verlauf der Lobpreiszeit. Und ich möchte die Leute aus dem Gebetsteam, die Leute aus dem Ältestenkreis bitten, sofern sie da sind, einfach mit nach vorne zu kommen und einfach bereit zu sein. Und wir werden dann nicht groß reden, wofür können wir denn mal beten, sondern sie werden dir einfach die Hände auflegen und auch für dich bitten um eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ja, wir wollen damit rechnen, dass Jesus hier ist, dass der Heilige Geist hier ist, dass er uns beschenken will. Und Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für deine Gegenwart durch den Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du in uns lebst, dass du neu in uns kommst, dass du uns von innen heraus veränderst und dass du uns bereit machst und fähig machst, deinen Dienst zu tun in dieser Welt. Und so beten wir, Heiliger Geist, komm. Beten, Heiliger Geist, komm.